Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer. Guten Tag.
Nochmal, das ist kein politisches Nice-to-have. 1,5 Grad ist völkerrechtlich verbindlich. Wir haben im Klimavölkerrecht und angedeutet auch vom Bundesverfassungsgericht in seinem Klimabeschluss aufgegeben, dass natürlich Staaten, die leistungsfähiger sind und historisch mehr Emissionen haben, beides trifft auf Deutschland zu, einen höheren Anteil an Reduktion erbringen müssen. Das heißt, egal ob, wie man jetzt rechnet, unser Budget ist leer. Deutschland muss sehr viel schneller zur Klimaneutralität kommen und muss zugleich, weil wir eigentlich gar kein Budget mehr haben, massiv im Ausland, sehr viel massiver als bisher, sich bemühen um Emissionsreduktionen. Dementsprechend geht die KSG-Novelle komplett in die falsche Richtung.
KSG, Klimaschutzgesetz, das meinte der Verfassungsrechtler Felix Eckert, dessen Änderung steht eigentlich morgen im Bundestag an. Noch unter schwarz-roter Bundesregierung beschlossen sollen künftig die einzelnen Ministerien keine direkte Verantwortung mehr dafür übernehmen, wenn in ihrem Zuständigkeitsbereich Klimaziele nicht erreicht werden. Ja, und der Jurist Felix Eckert trug seine heftige Kritik an der Schwächung des Klimaschutzgesetzes heute Morgen gemeinsam mit weiteren Verfassungsjuristen vor. Und gestern reichte der CDU-Abgeordnete Thomas Heil vor dem Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag auf einstweilige Anordnung gegen den Gesetzesbeschluss im Bundestag ein. Wie das ausgeht, erfahren Sie möglicherweise dann in den nachfolgenden Sendungen. Und nun zu unserem Programm. Lieber Vorsorge als Katastrophenhilfe. In Bangladesch wird im Rahmen eines Fluthilfeprojekts die Hilfe bereits ausgezahlt, sowie die Wasserpegel steigen, also vor der Flut. Big Catch, verschwindet der isländische Wildlachs durch die Aquakultur. Es gibt eine OECD-Beschwerde gegen Bayer wegen Glyphosat- und Gensoja-Einsatz in Lateinamerika. Wir blicken auf brennende Müllberge in Indien und im Verbrauchertipp geht es um Bisphenol A in Dosenlebensmitteln. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat auf dem heute begonnenen Petersberger Klimadialog in Berlin zu einer breiten Allianz für Klimaschutz und Klimafinanzierung aufgerufen. Wir brauchen alle Mann an Deck, sagte sie, um die großen Herausforderungen zu bewältigen. Ja, große Herausforderungen, vor denen steht Bangladesch mit 170 Millionen Menschen. Ist der Klimawandel dort ein sehr großes Problem, denn viele Regionen liegen nur sehr knapp über dem Meeresspiegel und dieser soll weiter steigen. Zudem führen viele große Flüsse viel Wasser und während des Monsuns kommt es zu heftigen Überschwemmungen. Ja, die Flut nimmt dann vielen Armen alles. Hilfsorganisationen versuchen daher mit einer Fluthilfeversicherung die betroffene Bevölkerung zu schützen. Wie das geht, hat sich Michael Stang im Norden Bangladeschs angeschaut.
Kurigram im Norden Bangladeschs ist eine überschwemmungsgefährdete Region. Die saisonalen Hochwasser variieren im Zuge des Klimawandels stark.
Each and every year the people they face flood here.
Jedes Jahr werden die Menschen hier von der Flut getroffen, sagt Bitika Bishesh vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Früher sei den Familien dann alles genommen worden.
Wir wollen die Widerstandsfähigkeit der Leute erhöhen, etwa durch eine prognosebasierte Finanzierung.
Dabei handelt es sich um einen vorausschauenden Ansatz, der im Gegensatz zur traditionellen humanitären Hilfe schon einsetzt, bevor ein Unglück passiert. Finanziert wird das Programm von der deutschen Regierung.
Focus-based financing is funded by the German government.
Seit 2017 mit 1,8 Millionen US-Dollar. Das Programm funktioniert so. Verschiedene Institutionen, wie etwa die Nationale Wetterbehörde in Bangladesch, messen während des Monsuns konstant die Pegelstände und prognostizieren mögliche Überschwemmungen. Die Pegelstände sind für alle Dorfbewohner deutlich sichtbar. An großen hölzernen Messstäben, die in den Ampelfarben grün, gelb und rot markiert sind. Doch diese geben nur den aktuellen Wasserstand an.
Wenn das Hochwasser die Gefahrengrenze um 85 cm zu überschreiten droht und 3 Tage lang darüber bleibt, wird bei einer solchen Prognose der Auslöser aktiviert. Dann überweisen wir das Geld an die Begünstigten. Konkret sind das einmalig 4.500 Taka pro Familie.
Mit diesen umgerechnet rund 38 Euro können die Familien sich für die erste Zeit selbst versorgen. Sie können etwa ein Boot mieten, Futter für die Tiere und Nahrungsmittel für sich kaufen und alles zeitnah in Sicherheit bringen, bevor ihnen das Wasser wie früher alles nimmt. Zweimal hat das System bisher angeschlagen, 2017 und 2020. Pavan Begum war eine der Profiteurinnen von 2020. Die 33-Jährige hält ihr Mobiltelefon in der Hand und zeigt, wie sie das Geld im Notfall direkt überwiesen bekommt. Vor 4 Jahren konnte sie und ihre Familie rechtzeitig ihr Zuhause verlassen, übersetzt Sharia Mujib vom Welternährungsprogramm.
2020 war schlimm. Am ersten Tag sind sie zu einer Schutzstelle in einer Grundschule gegangen. Dann ging das Wasser zunächst zurück. Doch als sie gerade wieder zu ihrem Haus waren, stieg der Wasserstand erneut. Und sie mussten zurück, um Schutz zu suchen. Es dauerte fast 15 Tage, die sie nicht zu Hause waren.
Im Juli 2020 zahlte das World Food Program Bangladesch bereits 4 Tage vor der schweren Flutkatastrophe die vorausschauenden Geldtransfers. Eine Evaluierung kommt zu dem Schluss, dass ein solches vorausschauendes Handeln bei vorhersehbaren Krisen unerlässlich ist, um irreversible Wohlfahrtskosten zu vermeiden. Heißt konkret, es ist effektiver und billiger, den betroffenen Haushalten frühzeitig Geld zu geben. Ausgezahlt wird das Geld übrigens nur an die Frauen, die damit verantwortungsvoller umgehen. Wie stark der Pegel des gewaltigen Brahmaputras während des nächsten Monsuns steigen wird, ist unklar. Klar ist aber, wie die lokale Bevölkerung dann informiert wird, wenn das Wasser kommt. Sharia Mujib.
Sobald also die 85 cm über der roten Markierung liegen, benachrichtigen wir die Begünstigten, dass wir das Geld auszahlen werden. Alle hier im Dorf werden so schnell es geht informiert, über Freiwillige in der Gemeinde oder die Lautsprecher der Moscheen. Es geht darum, dass alle schnell erfahren, dass der Hochwasserstand die Gefahrengrenze überschreitet und sie so schnell wie möglich evakuieren und sich darauf vorbereiten müssen, wenn das Zuhause im Überschwemmungsgebiet liegt.
Zusammen mit weiteren Partnern hat das Welternährungsprogramm eine Datenbank mit 130.000 überschwemmungsgefährdeten Haushalten in Bangladesch aufgebaut. Prognosen zufolge dürfte diese Zahl, ähnlich wie der Meeresspiegel, weiter steigen.
Und hier noch ein Transparenzhinweis. Der Kollege Michael Stang reiste auf Einladung des Welternährungsprogramms nach Bangladesch. Fischzucht in der Aquakultur gilt vielen als Antwort auf die steigende Nachfrage nach Fischprodukten und gegen Überfischung. Aquafarmen, etwa beim Zuchtlachs, sind zudem hochprofitabel. Der norwegische Weltmarktführer Mowi mästet heute jährlich 500.000 Tonnen Lachs in seinen Meeresfarmen, auch vor den Küsten Islands. Mit Folgen für den Wildlachs. Jörn Breiholz und Michael Marek berichten.
Im beschaulich historischen Fischereihafen von Bremerhaven riecht es nach Fish and Chips. Fangschiffe gibt es hier schon lange nicht mehr. Stattdessen Räuchereien, Restaurants und Devotionalienläden. Direkt daneben das Thünen-Institut. Hier forschen Deutschlands führende Fischereiökologen.
Also wir werden sehr oft gefragt, Aquakultur ja oder nein. Diese Frage wird immer noch in Deutschland gestellt, weltweit würde die niemand stellen.
Seit 30 Jahren beschäftigt sich Reinhold Hahnel mit Aquakulturen, also der Erzeugung von Organismen, die im Wasser leben. Zum Beispiel Lachsen, Karpfen oder Doraden, aber auch Krebsen, Muscheln und Algen. Für den Leiter des Thünen-Instituts ist die Bedeutung der Aquakultur unbestritten.
Wir werden sehr oft gefragt, Aquakultur ja oder nein. Diese Frage wird immer noch in Deutschland gestellt, weltweit würde die niemand stellen, weil ohne Aquakultur hätte man keine Chance, den Menschen zu ernähren. Wir müssen also Wasser, Meeresflächen, aber auch Binnengewässer teilweise noch stärker als bisher für die Nahrungsmittelproduktion nutzen, wenn wir eine steigende Weltbevölkerung in ausreichendem Maße mit Nahrung beliefern wollen.
Ortswechsel, gut 1000 Kilometer Luftlinie entfernt im wilden Nordwesten von Island. Naturschützer Jón Kaldal vom Icelandic Wildlife Fund schaut besorgt auf die Aquafarm 400 Meter vom Ufer entfernt und auf 12 getötete Fische zu seinen Füßen, Zuchtlachse.
Die meisten Zuchtlachse sind keine gesunden Fische. Mehr als 50% haben irgendeine Art von Missbildung und sind nicht vollständig entwickelt. Die Gene dieses schönen und starken Wildlachses mit den Genen der domestizierten Lachse zu mischen, das hat schrecklich Folgen für den wilden Fisch.
Bei den getöteten Fischen handelt es sich um geflohene Zuchtlachse aus den Unterwassergehegen von Arctic Fish. Das norwegische Unternehmen hat extra Taucher aus dem Königreich einfliegen lassen, um die entflohenen Zuchtlachse aufzuspüren und zu töten. Denn paaren sich zu viele Zuchtlachse mit den Wildlachsen, dann könnte das den Bestand der Wildlachse gefährden. Gudrun Sionsdottir ist Landwirtin und organisiert den Widerstand gegen die Lachsindustrie.
Wir haben einfach Angst vor diesen Zuchtlachsen, die entkommen sind und aus den Meeresfarmen stammen. Sie wandern in unsere Flüsse und paaren sich mit unserem Wildlachs.
Die Isländer sind besorgt, dass ihr Wildlachs verschwinden könnte, wenn sich immer mehr Zuchtlachse in die Wildpopulation einkreuzen und sie so vollständig verdrängen. Pop-Ikone Björk hat sogar einen eigenen Song gegen den Lachs aus dem Reagenzglas geschrieben. Zucht und Wildlachs unterscheiden sich erheblich. Die genetischen Eigenschaften der künstlich befruchteten Lachse sind für die Massenproduktion geeignet, nicht aber für das Überleben in der Natur, sagt Jon Kalder.
You have a offspring that is not adapted to living in the wild.
Du hast dann Nachkommen, die nicht an ein Leben in der Wildnis angepasst sind. Ähnlich sind die Nachkommen eines Pudels und eines Wolfs. Die wären auch nicht in der Lage, in der freien Wildbahn zu leben. Und das würde bei den Lachsen auch passieren. Das ist die schreckliche Seite der Lachsindustrie.
Angesichts solcher Fälle wie in Island fragen die Kritiker der Aquakulturen, ist die Produktion jeder Fischart sinnvoll, um die Menschen weltweit satt zu bekommen? Nein, sagt Fischereiökologe Hane. Die Lachszucht ist ein Nischenmarkt, mit dem sich zwar viel Geld verdienen lässt, zur Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung ist der Edelfisch eher ungeeignet. Gleichwohl haben die wissenschaftlichen Untersuchungen des Thünen-Instituts die Vorzüge von Fischzucht grundsätzlich nachgewiesen, vor allem was die Nachhaltigkeit betrifft. Denn für Aquakulturen
braucht man deutlich weniger Ressourcen als für terrestrische Organismen, also für Rind, Schwein, Huhn. Bessere Energiebilanz haben teilweise Insekten als Fisch, aber Fisch eignet sich sehr gut, um mit relativ wenig Energieinput relativ viel an Nahrung zu produzieren.
Nicht nur Naturschützer, auch Wissenschaftler wie Reinhold Hanel sind überzeugt, wenn sich der norwegische Zuchtlachs immer weiter mit dem isländischen Wildlachs kreuzt, dann verliert der heimische Lachs Teile seiner Eigenschaften als kräftige wilde Fischart. Und der Wildlachs würde es dann womöglich irgendwann nicht mehr durch den Atlantik zurück in die isländischen Flüsse schaffen. Wenig wilder Lachs oder zigtausend Tonnen Zuchtlachs gibt es einen Kompromiss zwischen wilder Natur und gezüchteten Raubfischen aus dem Reagenzglas? Island wird sich entscheiden müssen. Im Mai 2024 will die Regierung ein neues Gesetz für die industrielle Lachsmästung in Islands Fjorden verabschieden.
Ein Bericht von Jörn Breiholz und Michael Marek. Okay, Bayer est bon. Wo Bayer draufsteht, ist Gutes drin. So ungefähr lautete jahrelang der Werbeslogan des Bayer-Konzerns in Lateinamerika. Heute, einen Tag vor der Hauptversammlung der Bayer AG, leiten die Menschenrechtsorganisation ECCHR und vier südamerikanische Nichtregierungsorganisationen bei der Industriestaatenvereinigung OECD ein Beschwerdeverfahren gegen Bayer ein. Fabian Krieger mit Einzelheiten.
Eigentlich hatte Sabrina Ortiz nichts mit Landwirtschaft zu tun. Aber die Argentinierin lebte jahrelang in der Nähe riesiger Sojafelder, die regelmäßig mit Pestiziden besprüht wurden. 2011 stellte man Vergiftungserscheinungen bei ihr fest und sie hatte eine Fehlgeburt. Der Fall Ortiz ist einer der am besten dokumentierten Fälle über Gesundheitsrisiken durch Pestizide. Und es ist einer von vielen Fällen, die die Menschenrechtsorganisation ECCHR gemeinsam mit vier lateinamerikanischen NGOs in der Beschwerde gegen den Agrarchemiekonzern Bayer anführt. Der Vorwurf? Bayer soll sich nicht an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen gehalten haben, obwohl Bayer sich selbst dazu verpflichtet hat. Die Leitsätze wurden 2011 verabschiedet und sehen unter anderem vor, dass international tätige Unternehmen die Risiken ihrer Produkte analysieren und möglichen Schäden vorbeugen müssen. Genau das habe der Bayer-Konzern, der nach der Übernahme von Monsanto jetzt auch für die Folgen des Einsatzes von Glyphosat in Südamerika einstehen muss, nicht getan, begründet Christian Schliemann-Radbruch, Jurist und Leiter des Programms Wirtschaft und Menschenrechte des ECCHR, die Beschwerde.
Wir behaupten eben, dass seit 20 Jahren über die Situation vor Ort berichtet wird und es daher eindeutig vorhersehbar war, dass es zu solchen Schäden kommt und auch zu weiteren kommen kann. Und auch das sehen wir bisher überhaupt nicht integriert in die Politiken oder in die konkrete Praxis der Firma.
Bayer erklärt auf RBB-Anfrage, dass bei sachgemäßem Gebrauch seiner Produkte weder Menschen noch die Umwelt einem inakzeptablen Risiko ausgesetzt seien. Außerdem führe der Konzern regelmäßige Schulungen mit Landwirten in Südamerika durch, um Missbrauch vorzubeugen. Das ECCHR hat für die Beschwerde mit Organisationen aus Bolivien, Paraguay, Argentinien und Brasilien zusammengearbeitet. In der Beschwerde geht es neben den gesundheitlichen Risiken des Pestizideinsatzes auch um eine Kritik des Agrarsystems, das die heutige Bayer-Tochter Monsanto seit den 90er Jahren in Südamerika vorangetrieben hat. Den Anbau von glyphosatresistenten Gensoja und der großflächige Einsatz des Pestizids. Diese Anbauform benötigt riesige Flächen und soll so zu massiver Abholzung und der Vertreibung von kleinbäuerlicher Landwirtschaft geführt haben, so der Vorwurf. Bayer, so die Beschwerdeführer, soll durch den Gensoja-Anbau gekoppelt mit dem Einsatz von Glyphosat eine Mitverantwortung für die Verdrängung von Kleinbauern haben. Dies führte wiederum zu einer Nahrungsmittelkrise in ländlichen Regionen. Bayer streitet diese Mitverantwortung ab. Die landwirtschaftlichen Veränderungen könnten nicht auf den Anbau von Gensoja zurückgeführt werden. Abel Areco von der paraguayanischen Organisation Base Investigaciones Sociales aus Paraguay erhofft sich von der Beschwerde mehr Aufmerksamkeit für Folgen der Globalisierung der Nahrungsmittelproduktion.
Wir glauben, dass wir darüber diskutieren müssen, wie die Last für die Produktion von Lebensmitteln global anders verteilt werden kann. Paraguay ernährt zum Beispiel mit seiner Landwirtschaft 68 Millionen Menschen auf der Welt. Doch in Paraguay leiden 700.000 Menschen Hunger.
In Berlin muss nun eine Abteilung im Wirtschaftsministerium klären, ob sie die Beschwerde gegen Bayer zulässt. Stimmt das Ministerium zu, wird ein Mediationsverfahren eingeleitet, in dem der Konzern und die NGOs sich auf Maßnahmen zur zukünftigen Schadensbegrenzung einigen sollen. Juristische Konsequenzen hat ein Bruch der OECD-Leitsätze nicht.
Fabian Krieger berichtete. Am Stadtrand der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sieht man, was Wohlstand und Wachstum auch bedeuten, nämlich Müll. Annette Kammerer hat eine Familie besucht, die auf Delhis größtem Müllberg Plastik sammelt, und sie hat mit Anwohnern gesprochen.
Ein enger Flur, nackte Steinwände. In einer Ecke steht eine Kuh, in der anderen kocht Amina Devi über einem offenen Feuer gerade Mittagessen. Amina ist 40 Jahre alt und lebt mit ihren vier Kindern am Rand der Megacity Delhi. Sie sammle diese Flaschen, erzählt sie, und zeigt dabei auf die vielen Plastikflaschen am Rand des Flures, mit denen auch die Kinder spielen. Ich gehe mittags rauf auf den Müllberg und komme gegen 7 Uhr zurück. Am Tag verdiene ich so umgerechnet 2 bis 3 Euro. Amina meint damit den Müllberg, der sich gleich hinter ihrem Haus auftürmt, getrennt nur von einer Mauer. Wobei der Müllberg eher einem Gebirge gleicht, über 60 Meter hoch ist die Halde mittlerweile. Es ist Ghazipur, Indiens größter Müllberg. Der, wenn er so weiter wächst, bald sogar höher als Indiens Wahrzeichen, der Taj Mahal, sein wird. Es ist eigentlich nicht erlaubt, dort oben Müll zu sammeln. Deshalb gehe ich heimlich hoch. Was soll ich sonst tun? Ich muss doch die Bäuche meiner Kinder füllen. Am Wochenende hat es quasi vor Aminas Haustür mal wieder gebrannt. Vermutlich hatte sich giftiges Methangas entzündet. Die Feuerwehr hatte stundenlang die Flammen gelöscht. Kurz darauf brannte im Großraum Delhi ein weiterer Müllberg. Bei Temperaturen von rund 40 Grad keine Einzelfälle. Für die Anwohner ist der Zustand schon seit Jahrzehnten unhaltbar, wie einer von ihnen dem ARD-Studio Neu-Delhi erzählt. Das Leben hier ist sehr schlimm. So viel Rauch und Dreck neben dem ganzen Gestank. Als es gebrannt hat, war es sogar drinnen kaum aushaltbar. Auch unsere Tiere haben gelitten. Vijay Jadhav verkauft Milch. Hinter dem 23-Jährigen strecken Kühe ihre Nase aus dem ersten Stock eines Wohngebäudes. Auf der Straße vor ihm liegt überall Müll. Auch weil die Lastwagen den manchmal einfach neben der eigentlichen Deponie abladen. Hinzu kommt giftiges Sickerwasser. Viele Anwohner leiden hier an Krankheiten wie Krebs oder Tuberkulose. Die Müllberge Delhis sind längst zum Streitpunkt in der indischen Politik geworden. Denn während das Land von Premierminister Narendra Modi regiert wird, ist in der Hauptstadt Delhi die Opposition an der Macht. Auch deshalb schieben sich beide Parteien immer wieder die Schuld in die Schuhe. Doch getan hat sich nichts. Und nun sitzt auch noch der oppositionelle Bürgermeister Delhis in Haft mit fragwürdiger Anklage. Die Politik macht die ganze Zeit Versprechen, den Berg zu beseitigen. Aber passiert ist noch nichts. Kritisiert Vijay. Die Mülldeponie hinter ihm galt eigentlich schon vor über 20 Jahren als voll und hätte geschlossen werden sollen. Bei der Frage nach seiner Zukunft muss der 23-Jährige deshalb lachen. Zukunft? Die sähe genauso aus wie jetzt. Eine andere, sagt der junge Mann, gäbe es für die Menschen hier nicht. Und so wächst der Müllberg hinter seinem Haus weiter, um rund 10 Meter pro Jahr.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Die Konservendose wurde bereits 1810 in Großbritannien patentiert und sie ist ein Klassiker für die Aufbewahrung beispielsweise von Lebensmitteln. Doch die Stiftung Warentest warnt vor dem Schadstoff Bisphenol A in der Beschichtung. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Bisphenol A ist eine Industriechemikalie, die vor allem bei der Produktion des Kunststoffs Polycarbonat oder auch bei der Herstellung von Kunstharzen verwendet wird, weshalb die Chemikalie auch in vielen Alltagsgegenständen vorkommt, bei Konservendosen beispielsweise in der Beschichtung, damit das Metall nicht rostet. Seit Jahren jedoch wird Bisphenol A auch als gesundheitsgefährdender Schadstoff wahrgenommen. Studien zeigten mögliche Effekte auf das Immunsystem, so Warentesterin Annika Scherer.
Zunächst hat Bisphenol A eine geringe akute Giftigkeit. Allerdings wird Bisphenol A bei langfristiger Aufnahme dann als besonders besorgniserregend eingestuft, da es die Fruchtbarkeit beeinflussen kann und im Körper hormonähnlich wirken kann.
Die Wissenschaft ist sich bislang allerdings nicht einig über die Bewertung von Bisphenol A. So senkte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit im vergangenen Jahr die tolerable Aufnahmemenge deutlich ab, auf ein 20.000stel des früheren Wertes. Das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland verringerte den Richtwert jedoch weniger drastisch.
Die Richtwerte liegen dann um einen Faktor von 1.000 auseinander. Aber so ein wissenschaftlicher Disput ist nicht unüblich. Es muss jetzt weiter geforscht werden, mit welchem Wert sich die Gefährdung insgesamt besser abschätzen lässt.
Der Mensch nimmt Bisphenol A vor allem über die Nahrung auf. Essen aus Dosen sei dabei eine der Hauptquellen, so die Stiftung Warentest. Sie hat 58 Lebensmittel aus Konservendosen auf die Chemikalie hin untersuchen lassen. In 51 Fällen wurde sie fündig, darunter in Suppen, Thunfisch und auch Gemüse. Annika Scherer.
Am höchsten belastet war die Kokosmilch von Penny und ebenfalls hohe Gehalte hatte der Kartoffeleintopf von Omis und die pflanzenbasierte Thunfischalternative von Anfisch. Aber bei allen Kondensmilchprodukten und bei einer Dose Erbsen und Möhrchen haben wir kein Bisphenol A nachweisen können.
Die nachgewiesenen Gehalte an Bisphenol A waren in einigen Produkten so hoch, dass sie selbst nach den weniger strengen Richtwerten des Bundesinstituts für Risikobewertung als stark belastet gelten würden. Und das, obwohl viele Hersteller inzwischen versuchen, auf die Verwendung der Substanz in der Doseninnenbeschichtung zu verzichten.
Dass die Funde trotzdem da waren, das liegt unter anderem daran, dass die Dosen außen weiterhin mit Bisphenol A-haltigen Lacken beschichtet sind. Und bei der Herstellung kann dann das in geringen Mengen dann von außen nach innen übergehen, zum Beispiel dann durch Abrieb oder hohe Temperaturen bei der Herstellung.
In Babyflaschen und auch beim Kassenbonpapier ist Bisphenol A inzwischen EU-weit verboten. Über ein Verbot in Lebensmittelverpackungen wird gerade beraten. Auch aufgrund des wissenschaftlichen Disputs über die tolerable Aufnahmemenge sei der Zeitpunkt einer Entscheidung aber noch offen. Die Empfehlung der Stiftung Warentest, Verbraucherinnen und Verbraucher sollten das eigene Risiko durch Bisphenol A minimieren. Annika Scherer.
Die belasteten Produkte einmal zu verzehren, ist erstmal unproblematisch, aber auf Dauer besteht eben ein Risiko. Und um das vermeiden zu können, könnte man Produkte aus Karton oder Glas verwenden. Und auch auf Tiefkühlware kann man zurückgreifen, um die Belastung zu senken. Oder am besten natürlich einfach mit frischen Lebensmitteln kochen.
So, weiter Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Wer soll die Kosten für Polizeieinsätze bei Fußballspielen tragen? Ein Thema nach 12:10 Uhr. Tschüss, sagt an dieser Stelle auch an den Leo, der bei uns Berufsfelderkundung macht, Jule Reimer.